Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Puh, stöhnt ihr jetzt nach dem Urlaub genauso wie Hans-Jürgen Bartsch, der ihn noch vor sich hat, nur aus unterschiedlichen Gründen? Ihr, weil jetzt wieder der Stress auf euch wartet nach den wundervollen Wochen in den Bergen und am Strand? Oder ihr anderen, die ihr wie ich noch nicht weg wart, seid ihr auch so leer gepumpt von dem ganzen Stress, der in diesem Jahr schon wieder hinter euch liegt?
Es gibt angeblich 84.000 Meditationsformen. Meditation ist die Sammlung des Geistes.
Der Stress hat in den letzten 20 Jahren in westlichen Gesellschaften dramatisch zugenommen.
Stress ist Generalmobilmachung des Körpers und der Seele.
Alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Stress herrscht dann, wenn wir nicht souverän sein können.
Manche Ehen sind eine Hinrichtung, die über Jahre vollstreckt wird. Und das erzeugt einen Stress.
Der Philosoph Robert Pfaller, den ihr gerade schon gehört habt, ist gleichzeitig Professor für Kulturwissenschaft an der Universität Linz in Österreich. Er hat mehrere Bücher geschrieben, unter anderem eines mit dem Titel »Kurze Sätze über gutes Leben«. Seine Sätze jetzt gleich sind mal lang, mal kurz. Eine gute Dreiviertelstunde informiert er uns über den Kern des Stresses. Einem Stress, der aus der Mechanik stammt und früher so etwas wie Belastung bedeutete. Mit ihm konnte man feststellen, was zum Beispiel mit einem Tisch geschieht, der einen 50-Kilo-Sack aushalten muss. Nun hat in den letzten 20 Jahren der Stress, den Menschen aushalten müssen, gigantisch zugenommen. Und nur mit einer solchen Belastung lässt er sich nicht erklären. Denn warum sonst bricht der eine unter derselben Belastung völlig zusammen, die der andere als Ansporn sieht und daran wächst? Beim Medizinikum, einem Symposium in Lech am Arlberg, hat Pfaller am 10. Juli 2016 zu dem Thema gesprochen: Mit Epikur gegen den Weltstress, Wein, Weib und Gesang.
Was mir so gut gefällt hier ist, dass Sie ein philosophisches Verständnis der Medizin hier pflegen und ich meine, beobachten zu können, dass das Ihrer Disziplin gut tut. So wie es umgekehrt meiner Disziplin, der Philosophie, gut getan hat, wenn Sie in Ihren besten Zeiten ein medizinisches Verständnis der Philosophie gepflegt hat. Das war zum Beispiel der Fall in der Antike bei einem meiner Lieblingsphilosophen, Epikur, der einmal geschrieben hat: Leer ist die Rede des Philosophen, von der kein Affekt der Seele geheilt wird. Also das war das Kriterium des Philosophierens. Man muss nicht irgendwelche Wahrheiten über Gott und die Welt erkennen, sondern man muss Affekte der Seele heilen mit dem, was man da hervorbringt. In ähnlicher Weise hat sich, wie Sie sicherlich wissen, im 20. Jahrhundert auch Ludwig Wittgenstein sozusagen medizinisch über die Philosophie geäußert, indem er gesagt hat, der Philosoph behandelt eine Frage wie eine Krankheit. Ich glaube nur, auf diese Weise, mit einem philosophischen Verständnis der Medizin und einem medizinischen Verständnis der Philosophie, kommen wir den wirklich entscheidenden Fragen, den großen Fragen, wie zum Beispiel der Frage dieses Symposiums, ein wenig näher. Die antiken Philosophen, die so medizinisch gedacht haben, waren eigentlich, wie man sagen könnte, Experten in dieser Frage. Denn bei allen Unterschieden waren sie sich in einer Sache interessanterweise einig. Die großen Schulen der antiken Glücksphilosophie, Epikurs Schule, aber auch die Stoa oder die Schule der sogenannten pyrrhonischen Skepsis oder auch die Kyniker, Sie wissen schon, das waren diese Punks, die so bedürfnislos im Fass gelebt haben und so. Alle die haben vom Glück eine übereinstimmende Auffassung vertreten. Sie haben gesagt, Glück ist die Abwesenheit von Aufruhr. Oder griechisch mit einem Wort, Glück ist Ataraxie. In diesem Wort Ataraxie steckt das griechische Wort Tarassein. Und das ist nicht nur vom Wortlaut her interessanterweise sozusagen schon ganz ähnlich dem Wort Stress, Tarassein, sondern auch in der Sache. Es bezeichnet eben so ein unlustvolles, in Aufruhr versetzt sein, das einen in die wildesten Leidenschaften unlustvoller Art treibt und das Glück verhindert. Glück ist hier also sozusagen, und das ist interessant, eigentlich negativ bestimmt. Es ist nicht durch irgendwelche Glücksfaktoren bestimmt, sondern eben nur durch die Abwesenheit dieses Unglücks, das der Stress darstellt. Stress ist sozusagen das größte und gewissermaßen auch das einzige Unglück, das die Antike überhaupt streng philosophisch gefasst hat. Die Strenge der Philosophie besteht ja darin, die Dinge möglichst auf eine Ursache zurückzuführen. In der Auseinandersetzung mit dem Stress, in der sich die Klassiker dieser Forschung wie Walter Cannon oder Hans Selye oder Richard Lazarus solche Fragen gestellt haben, wie was Stress genau ist und was den Stress verursacht. In dieser langen Geschichte haben wir heute, glaube ich, einen ganz entscheidenden Erkenntnisvorteil. Und das ist, glaube ich, das, was wir nutzen können, wenn wir ein philosophisches Verständnis der Medizin und ein medizinisches Verständnis der Philosophie betreiben, diesen Erkenntnisvorteil zu erkennen, den wir heute haben. Denn der Stress hat in den letzten 20 Jahren in westlichen Gesellschaften dramatisch zugenommen. Und das ist natürlich sozusagen eine ideale Laborvoraussetzung in unserer beobachtbaren Umgebung. Das hatten andere Stressforscher nie. Darum können wir sozusagen den Stress in seinem Wesen heute sehr viel besser erkennen, wenn wir uns einfach die Frage stellen, na, was hat sich denn in den letzten 20 Jahren so stark verändert? Dann werden wir das Wesen von Stress wahrscheinlich ziemlich gut erkennen können. Was hat sich denn so verändert? Für diese Fragen sind wir eigentlich alle Experten, weil wir das alle in unserer Umgebung gut beobachten können. Wir können doch sagen, neu ist zum Beispiel, dass viele junge Leute nicht wissen, ob sie in ihrem ganzen Leben jemals eine Arbeit bekommen werden, von der sie leben können. Die Leute, die noch eine Arbeit haben, fragen sich alle besorgt, werde ich auch morgen noch genug verdienen, um diesen Lebensstandard, den ich jetzt noch habe, morgen zu haben? Oder werden meine Kinder überhaupt jemals noch diesen Lebensstandard halten können, den ich jetzt noch habe? Werde ich morgen überhaupt noch Arbeit haben? Oder wird die Firma, bei der ich arbeite, morgen überhaupt noch existieren? Solche Fragen stellen sich viele seit 20 Jahren. Das ist neu und das können wir, glaube ich, ohne große Spekulation sagen, ist einer der entscheidenden Gründe dafür, warum Leute heute sehr viel mehr unter Stress leiden als noch etwa vor 20 oder 30 Jahren. Wenn wir ausgehend von solchen Beobachtungen versuchen, Einsichten über das Wesen von Stress zu gewinnen, dann glaube ich, können wir auf jeden Fall eine Einsicht auch gewinnen, nämlich, und das ist vielleicht zunächst ein bisschen kränkend für unsere beiden Disziplinen, wir können die Einsicht gewinnen, dass weder die Medizin noch die Philosophie hier eigentlich die Mittel haben, um dieses Problem zu lösen oder um diesen Missstand abzuschaffen. Aber, und ich glaube, das gehört zur Ethik unserer Disziplinen, genau das müssen wir auch laut sagen. Wir müssen uns also manchmal nicht nur zu dem äußern, was zu unserer Disziplin gehört, sondern es ist auch unsere Verantwortung, manchmal deutlich zu sagen, dass bestimmte Dinge nicht zu unserer Disziplin gehören. Und dazu gehört auch eben, dass der Stress nicht medizinisch oder philosophisch heilbar ist. Und das ist eine ganz wichtige Äußerung, die wir hier, glaube ich, manchmal treffen müssen, um nämlich den gegenteiligen Anschein zu durchbrechen. Der gegenteilige Anschein, dass das nämlich medizinisch oder philosophisch heilbar wäre, ist, glaube ich, einer der weiteren entscheidenden Stressfaktoren, die es heute gibt. Nämlich der Stressfaktor, dass man dieses Leiden individualisiert. In dem Sinn, dass man es den Leuten sagt, naja, wenn sie unter Stress leiden, na dann suchen sie sich halt bitte einen guten Arzt oder einen vielversprechenden Guru oder einen gescheiten Philosophen, der ihre Einstellung ändert und dann werden sie das schon irgendwie schaffen, möglichst auf eigene Kosten. Eine entscheidende Veränderung, die wir heute beobachten können, führt uns, glaube ich, zu einer weiteren Einsicht, die den Klassikern wahrscheinlich genau aus diesen historischen Gründen, die ich genannt habe, verschlossen geblieben ist. Wir können heute, glaube ich, mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass Stress etwas anderes ist als Belastung. Die Klassiker der Stressforschung, Selye, Lazarus und so weiter, waren, glaube ich, hier noch ein wenig Gefangene der Metapher, aus der dieser Begriff herrührt. Sie wissen ja, Stress ist ein Begriff, der aus der Mechanik des 19. Jahrhunderts stammt und ursprünglich eben nur Belastung bedeutet. Also die Frage des Stresses in der Mechanik ist ungefähr so eine Frage wie, wenn ich einen 50-Kilo-Sack auf diesen kleinen Tisch hier lege, hält er das dann aus oder welche Deformationen, welchen Strain entwickelt dieser Tisch unter so einer großen Belastung? Das ist eine vielleicht zu einfach gestellte Frage für das, was wir mit dem Begriff Stress bezeichnen wollen. Denn wenn man Stress nur als Belastung auffasst, dann stellt sich für das Leben der Menschen sofort die eigenartige und irgendwie paradoxe Frage, na, aber warum sind dann manche Belastungen nicht krankmachend? Warum kommt es denn vor, dass Menschen sogar gestärkt werden oder sogar beflügelt werden, wenn sie plötzlich eine große Aufgabe bekommen oder eine große Belastung vor sich sehen? Wie kann das denn dann sein, dass Menschen an ihrer Aufgabe wachsen, während andere irgendwie gestresst sind? Das hat unglücklicherweise, glaube ich, dazu geführt, dass man nur versucht hat, die Phänomene mit Namen zu belegen, so wie Selye es vorgeführt hat, der dann gesagt hat, na, dann nennen wir das halt Eustress, das ist halt der gute Stress und dann gibt es noch einen bösen Stress, den Distress. Das ist aber, glaube ich, sozusagen ein noch wissenschaftlich ein wenig unreifes Verfahren. Wir haben ja die Aufgabe in den Wissenschaften, die Dinge nicht einfach nur zu benennen, sondern wir müssen versuchen, Begriffe zu finden, die erlauben, Zusammenhänge zu erkennen. Und darum würde ich vorschlagen, den Begriff Stress ganz streng nur für das zu verwenden, was Menschen krank macht und leiden lässt und für sonst nichts. Und das bedeutet eben, den Begriff Stress nicht als Belastung zu definieren. Was könnte er sonst sein? Na, sehen wir uns wieder ein wenig in unserem Berufsleben um. Ich glaube, wir können ohne große Übertreibung sagen, da muss noch ein anderer Faktor hinzukommen zur Belastung und der ist anscheinend der entscheidende. Wir können, glaube ich, sagen, Stress entsteht dort, wo Menschen einer Belastung ausgesetzt sind und einem zusätzlichen Faktor, der sie daran hindert, dieser Belastung adäquat zu begegnen. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn Menschen gezwungen sind, eine Arbeit zu machen, aber sie nicht so gut zu machen, wie diese Arbeit es eigentlich verlangt. Alle von Ihnen, die in der Medizin tätig sind oder diejenigen von Ihnen, die das Leben an einer Universität nach der Bologna-Reform und der Privatisierung der Universitäten kennen, werden, glaube ich, schon ahnen, wovon ich hier spreche. Hier haben wir es sehr oft mit Menschen zu tun, mit Ärzten, die schneller behandeln müssen, als sie das eigentlich verantworten können, mit Universitätslehrern, die Stoff durchziehen müssen anhand von Skripten, die Studenten zwingen müssen, niemals ein ganzes Buch ganz zu lesen und so weiter. Und da haben wir es deutlich zu tun mit Menschen, die gezwungen sind, ihre Arbeit schlechter zu machen, als sie es wissen, wie diese Arbeit eigentlich gemacht gehört. Der Soziologe Richard Sennett hat in seinem Buch Handwerk genau diesen Punkt, glaube ich, sensibel erkannt und untersucht. Er hat gesagt, in jeder Arbeit gibt es sowas wie eine immanente ethische Norm. Er sagt einmal ganz schön, sogar ein Elektriker, der Leitungen in einer Wand verlegt, die sicherlich 30 Jahre niemand mehr sehen wird, verlegt diese Leitungen nach einem bestimmten ästhetischen Ideal. Die müssen in einer bestimmten sauberen Weise verlegt sein. Sie könnten auch anders gelegt sein, ohne Gefahr zu erzeugen. Aber der legt Wert darauf, dass sie so, wie es lege artis gemacht gehört, gemacht sind. Und das gilt natürlich für alle Berufe, das gilt für die Medizin ebenso wie für die Philosophie an der Universität. Dort aber sind wir derzeit sehr oft gezwungen, das anders zu machen, als es lege artis eigentlich notwendig ist und als es die Herausforderung der Arbeit eigentlich von uns zu verlangen scheint. In der Medizin sind wir Effizienzkriterien unterworfen, die zum Beispiel dazu führen, dass eine Wiener Anästhesistin, die ich kenne, ihre Arbeit gekündigt hat, weil sie gesagt hat, wir müssen in diesem Spital mit so einer Frequenz operieren, dass es zu Fehlern kommen muss. An den Universitäten haben wir ähnliche Missstände, die zum Beispiel nach bestimmten Untersuchungen dazu geführt haben, dass Studierende sich heute in ihrer Aufmerksamkeit zu 70% nur noch den formalen Fragen ihres Studiums widmen. Also der Großteil der studentischen Aufmerksamkeit ist der Frage gewidmet, welche Prüfungen muss ich wann machen und in welcher Reihenfolge und so weiter. Und nur noch ein ganz kleiner Teil ihrer Aufmerksamkeit ist überhaupt der Sache gewidmet, die sie da studieren. Was hat sich da verändert? Ich glaube, wir können sagen, In den letzten 20 Jahren hat sich unter einem bestimmten Privatisierungsdruck in den westlichen Gesellschaften eine ganz eigenartige Entwicklung ergeben, nämlich dass jede Produktion zunehmend von ihrer bürokratischen Aufzeichnung beherrscht wird. Eine Zahl dazu: In der Bundesrepublik Deutschland zum Beispiel sind an den Universitäten die Beschäftigungsverhältnisse so dramatisch gewandelt seit etwa 20 Jahren, dass wir heute auf jeden Lehrenden an einer Universität zwei Verwalter an der Universität haben. Die Verwalter haben unbefristete Verträge, die Lehrenden haben befristete Verträge. Das heißt, man kann hier auch die Machtverhältnisse deutlich erkennen und versteht, warum plötzlich die Produzenten an Universitäten sozusagen die Knechte der Verwalter an den Universitäten sind. Und das ist, glaube ich, bei den Spitälern ganz ähnlich, die ja auch zunehmend unter kommerziellen und bürokratischen Diktaten stehen. Und das führt dazu, dass die eigentlich die produktiven Kräfte an diesen Institutionen sind, ununterbrochen gezwungen sind, ihre Arbeit schlechter zu machen, als sie es eigentlich wissen. Das bedeutet im wissenschaftlichen Betrieb, die Studierenden kümmern sich nur noch um ECTS-Punkte, die Lehrenden kümmern sich nur noch um die Publikationspunkte ihrer wissenschaftlichen Veröffentlichungen und so weiter. Und das ist extrem schlecht für diese Praktiken, weil ja diese bürokratischen Kriterien, wie Sie alle wissen, extrem primitiv sind. Also es zählt zum Beispiel die Zahl der Publikationen, die ich veröffentliche, aber nicht ihr Inhalt. Es kommt darauf an, dass viele irgendwas über mich sagen, auch wenn sie sagen, Pfaller irrt, aber wenn das 1000 sagen, ist das sehr gut. Das ist besser, als wenn 100 sagen, Pfaller hat recht. Das sind natürlich völlig unsinnige Kriterien. Man kann den Unsinn solcher Kriterien derzeit noch ganz gut erkennen an den Statistiken, mit denen der Fußball gemessen wird. Vor Jahren hat es ein denkwürdiges Fußballspiel gegeben, Bayern München gegen Borussia Dortmund in der deutschen Bundesliga. Dortmund hat 3:0 gewonnen. Nach übereinstimmender Aussage aller Beteiligten war das die eindeutig bessere Mannschaft, die den Sieg verdient hat. Aber die Spielstatistik hat eine ganz andere Sprache gesprochen. Wäre man nach der Statistik gegangen, hatte Bayern München mehr Ballbesitz, mehr Passgenauigkeit, mehr gewonnene Zweikämpfe, die sind mehr gelaufen, alles. Also nach der Statistik waren die besser. Wären jetzt die Trainer nach der Statistik gegangen, hätten sie aus dem Siegerteam ein Verliererteam machen müssen. Genau das passiert derzeit an den Universitäten. Sozusagen die, die nach der Statistik gut dastehen, aber schlecht arbeiten, werden belohnt. Im Fußball kann man das glücklicherweise am Ergebnis noch mit freiem Auge erkennen. Bei den Wissenschaften ist das etwas schwieriger. Drum wird der Fußball im Moment in seinen Bewertungskriterien raffinierter. Die Universitäten und ich fürchte auch die Medizin werden es derzeit leider nicht. Ja, wir leben in aufschlussreichen Zeiten. Lebe in aufschlussreichen Zeiten, das könnte fast ein alter chinesischer Fluch sein. Diese Formulierung, Stress bedeutet, schlechter arbeiten zu müssen, als die Arbeit es erfordert, lässt sich vielleicht auch noch anders formulieren. Man könnte sagen, Stress besteht nicht darin, dass wir zu viel Arbeit haben oder zu wenig Arbeit haben, sondern Stress besteht möglicherweise darin, dass es zu wenig Unterschied gibt zwischen Arbeit und Nichtarbeit. Und das ist natürlich der Fall, wenn wir schlechter arbeiten müssen, als wir es eigentlich können und wollen. Wenn wir uns fürchterlich plagen müssen, aber dabei etwas anderes tun müssen, als es die Arbeit erfordert, dann ist uns bei dieser Plage nicht klar, ob das Arbeit oder Nichtarbeit ist. Auch wir beim Studieren, es ist erschreckend zu sehen, dass selbst Philosophiestudierende kaum mehr die Zeit haben und sich auch schaden im Verlauf ihres Studiums, wenn sie Bücher ganz lesen. Sie sind gezwungen, diese Skripten zu lesen, die ihnen ihre Lehrenden wohlmeinend zusammenstellen. 10 Seiten Adorno, 5 Seiten Nietzsche und irgendwie ergibt es dann Sinn. Wir lesen jetzt nur das Nötigste und dann sind sie schneller durch. Aber dieses Nötigste ergibt irgendwie keinen Sinn für die Studierenden. Und wenn ein Studium sinnvoll ist, dann besteht es interessanterweise darin, dass man Umwege macht und dass man ganze Bücher liest und vielleicht dort irgendwas anderes entdeckt als das, was man eigentlich gesucht hat. Und genau über diese Umwege funktioniert erfolgreiches Studieren. Ein weiterer Grund, weshalb Arbeit und Nichtarbeit heute kaum mehr getrennt werden können in der Wahrnehmung, rührt von einer Veränderung der Beschäftigungsverhältnisse her. Die Soziologen Yves Ciappello und Luc Poltanski haben diese Veränderung oder dieses neue Phänomen auch Künstlerkapitalismus genannt. Sie meinen damit, dass heute viele Beschäftigungsverhältnisse so strukturiert sind, wie es früher eigentlich nur künstlerische oder kreative Berufe waren. Das heißt, also zum Beispiel die Aufgabenstellung, die man da hat, ist sehr diffus. Man muss nicht irgendwie alle 5 Minuten irgendwo eine Platte festschrauben, sondern man muss irgendwas Kluges, Geniales, was noch nie da gewesen ist, produzieren. Man muss mit Leib und Seele bei der Sache sein und die Bezahlungsverhältnisse sind auch sehr ungewiss. Diese Struktur, unklare Aufgabe, enorme Engagementforderung und ungewisse Bezahlung kennzeichnen heute fast jeden Beruf, egal ob er kreativ ist oder nicht. Allerdings mit doch signifikanten Unterschieden gegenüber den künstlerischen Aufgabenstellungen. Denn in den meisten anderen Berufen, in denen das heute so ist, ist die Aufgabe nicht nur diffus, sondern sie ist auch eigentlich nicht mit einem eigenen Verständnis füllbar. Also wenn ein Student sagt, gut, ich habe jetzt von Adorno ein Buch vorgeschrieben bekommen, ich lese aber stattdessen noch ein zweites, dann ist das eine sinnvolle Art, mit einer Aufgabe umzugehen und sie mit einem eigenen Verständnis zu erfüllen. Wenn jemand aber zum Beispiel gezwungen ist, in ein Produkt geplante Obsoleszenz einzubauen, dann ist diese Aufgabe nicht mit einem eigenen Verständnis füllbar. Das bedeutet einfach nur, dass man hier absichtlich fehlerhafte Teile, die früh kaputt gehen, einbauen muss. Und das ist nicht mit Verständnis sozusagen zu decken. Man ist zu vollem Einsatz gezwungen, ja, aber ohne eigentlich seine Fähigkeiten dabei voll einsetzen zu können. Die Studierenden müssen ECTS-Punkte hamstern, aber sie sind nicht gefordert, kluge Fragen zu stellen oder vielleicht zu einer Sache sich mal mehr zu überlegen, als der Studienplan das vorsieht. Es ist eigentlich eine totale Zumutung, dass, wie Sie vielleicht wissen, ECTS eine Regelung ist, die besagt, wie viel Arbeitsaufwand ein Studierender hat, so wie wenn wir Lehrende das entscheiden könnten. Ich weiß ja nicht, wie viel meine Studierenden zu dem sich überlegen, was ich ihnen da erzähle. Es kann ja sein, dass die nächtelang weiter diskutieren, aber ECTS heißt, die dürfen nur 2 Wochenstunden mit den Gedanken an meine Lehrveranstaltung verbringen. Schließlich bedeutet das auch kein Anspruch auf gesicherte Remuneration. Das heißt, sowohl im Erwerbsleben, die Studierenden heute landen zunächst meistens in Prekariaten. Eine Berufskarriere beginnt mit einigen unbezahlten Beschäftigungen oder sehr dürftig bezahlten Beschäftigungen. Das muss man sich auch leisten können, das überhaupt zu machen. Aber ohne sowas vorweisen zu können, kommt man heute kaum mehr in irgendeinem Architekturbüro oder in einer ähnlichen Anstalt unter. Und es hat auch zur Folge, dass Leute, die auch schon sehr gut gearbeitet haben, genauso behandelt werden wie Leute, die noch nie gearbeitet haben. Der frühere CDU-Abgeordnete Heiner Geißler hat das sehr gut auf den Begriff gebracht und hat gesagt, Hartz IV, das ist eigentlich eine Schande. Da werden Frauen, die 53 Jahre alt sind, Kinder hatten, 20 Jahre mindestens gearbeitet haben, plötzlich unverschuldet arbeitslos, weil die Firma in Konkurs geht. Und nach einem Jahr bekommen die dann Hartz IV, das sind weniger als 400 Euro im Monat. Und das heißt, die müssen alles versilbern, was sie in ihrem Leben überhaupt jemals erworben haben. Und die werden überhaupt nicht anders behandelt als ein 22-jähriger Alkoholiker, der noch nie einen Hammer in der Hand hatte. So hat Heiner Geißler das drastisch auf den Begriff gebracht. Also das ist doch eine ganz andere Unsicherheit, als sie in den ursprünglichen Künstlerberufen geherrscht hat, wo man zwar gesagt hat, gut, ich werde Dichter und da scheitern 99 von 100, aber vielleicht bin ich der eine, der dann berühmt wird wie Thomas Bernhard und auch vom Verkauf seiner Bücher leben kann. Das kann ja auch passieren und zumindest diese 1 zu 99 Chance hatte man in den künstlerischen Berufen, während man sie im heutigen Künstlerkapitalismus in den meisten Berufen eben nicht hat. Diese unklare Trennung von Arbeit und Nichtarbeit betrifft auch zum Beispiel den Umstand, dass die Arbeit jetzt überall ist und rund um die Uhr. Zunächst haben das viele als befreiend empfunden, dass sie jetzt auch zu Hause arbeiten können oder am Strand mit dem Laptop oder am Sessellift. Aber das bedeutet natürlich, dass sie jetzt auch rund um die Uhr erreichbar sein müssen und dass die Arbeit nie endet, weder räumlich noch zeitlich. Man wird überall hin verfolgt und muss jederzeit dieser Arbeit gegenüberstehen. Es ist so ein diffuses Kontinuum geworden, das keine Höhepunkte, aber auch keine Endpunkte kennt. Das hat auch zur Folge, dass es keine Entwicklung in diesem Kontinuum gibt. Arbeitnehmer Und auch Selbstständige können heute kaum mehr auf sowas wie eine Arbeitsbiografie zurückgreifen. Sie müssen sehr oft den Job wechseln, die Qualifikationen wechseln, ohne dass sich da irgendwas vermehrt. Sie können nicht auf einen Zuwachs an Fertigkeiten zurückblicken, auf einen Zuwachs an Anerkennung, auf einen Zuwachs an eigener Loyalität gegenüber der Firma, der sie da angehören. Sie können auch nicht sowas entwickeln, wie man es vielleicht noch bei älteren Berufsangehörigen kennt. Also ich denke mir das manchmal bei meinem Lieblingskellner in meinem Stammcafé, das ist ein Herr Anfang 60, der macht sozusagen alles anders, als man jungen Kellnern das eigentlich beibringt. Aber der hat eben im Lauf seiner Berufskarriere sozusagen eine sehr eigene und originelle Art gefunden, die Regeln dieses Berufes zu interpretieren. Und aufgrund seiner langen Erfahrung macht er das in einer unglaublich würdevollen Form und interpretiert diesen Beruf des Oberkellners in einer unglaublich humorvollen und witzigen Weise. Er schreibt mir zum Beispiel immer vor, was ich heute essen soll, und dann muss ich mühsam argumentieren, dass ich heute kein Bier bekomme, und manchmal duldet er das auch, aber an anderen Tagen sagt er: Herr Professor, heute kommen Sie mir nicht aus, heute gibt es ein Schnitzel, das heißt, dann muss ich auch ein Bier trinken. Schließlich bedeutet dieses Diffuswerden der Grenze von Arbeit und Nichtarbeit auch, dass die Leistung in keinem Verhältnis mehr zu einem Erfolg steht. Man kann also bei den meisten Tätigkeiten dieser Art, die sich so flexibilisiert haben und anscheinend so künstlerisch organisiert sind, eben nicht wie ein Künstler früher auf sein Werk blicken und sagen: Toll, ich habe mich von der braunen Periode in die blaue Periode und dann zum Kubismus entwickelt oder sowas, sondern die meisten Berufe sozusagen können eigentlich nur Ekel angesichts ihrer eigenen Produktion mehr hervorbringen. Stellen Sie sich vor, jemand arbeitet heute in der Autoindustrie. Der Film Gran Torino von Clint Eastwood hat das eigentlich sehr schön zur Darstellung gebracht. Das ist sozusagen ein pensionierter Arbeiter von Ford, der das beste Auto, das er jemals produziert hat, sich am Schluss seines Arbeitslebens gekauft hat. Und dieses Auto steht in der Garage und das kultiviert er. Und das ist sozusagen auch eine Erinnerung an ein Verhältnis zur eigenen Arbeit, das den heutigen Arbeitern in der Autoindustrie völlig verloren gegangen sein muss. Also sowas kann man sich, glaube ich, nicht vorstellen bei alten Angestellten, sagen wir von Volkswagen, die jetzt ein Produkt in der Garage haben mit eingebauter Obsoleszenz, also Teilen, die absichtlich früh kaputt gehen, oder mit gefälschten Abgaswerten oder sowas. Man könnte also sagen, dieser Stress, dem wir heute gegenüberstehen, ist eine Folge eines Diktats der Pseudo-Effizienz und der Pseudo-Produktivität, die durch Bürokratisierung und Verwaltung bestimmter Tätigkeiten hervorgerufen wurde. Es ist sehr zum Schaden dieser Branchen, dass diese Privatisierungen, wie sie in den Spitälern und an den Universitäten stattgefunden haben, das Kriterium der Gewinnorientierung eingeführt haben. Wir müssen nüchtern sagen, das schadet dem, was diese Institutionen zu leisten haben, wenn Krankenhäuser oder Universitäten plötzlich wie Privatfirmen Gewinne produzieren sollen. Das ist nicht die Aufgabe dieser Institutionen, und da wird eigentlich das zerstört, was sie leisten sollen. Das Effizienzfieber geht also interessanterweise auf Kosten der wirklichen Effizienz. Und schließlich hat das noch eine Folge, die man so ganz kurz global vielleicht der Deutlichkeit halber ansprechen sollte. Dieses Diffuswerden der Grenze von Arbeit und Nichtarbeit, das dazu führt, dass die Leistung in keinem Verhältnis mehr zum Erfolg steht, hat auch zur Folge, dass sich die Gesellschaft massiv verändert. Es gab eine Klasse in der Gesellschaft, in der Leistung wenigstens in einem deutlichen Verhältnis zum Erfolg zu stehen schien, historisch, und das war die bürgerliche Klasse. Die Mittelschichten, in denen schien Leistung an Erfolg gekoppelt zu sein. Die Gesellschaften haben sich aber in den letzten 20 Jahren deutlich umstrukturiert. Auch westliche europäische Gesellschaften, die vielleicht noch in den 70er Jahren beschreibbar waren wie die Form eines Eis, also wo sozusagen in der Mitte sehr breit wird und oben und unten schmal. Diese Gesellschaften haben sich durch diesen Privatisierungseffekt so verändert, dass man sie heute eher beschreiben muss wie eine Eieruhr. Also die oben breit ist, in der Mitte ist nichts und unten ist es auch wieder breit, und zwar noch viel breiter. Also anstatt sozusagen viele zu haben in der Mitte, bei denen Leistung im Verhältnis zum Erfolg steht, haben wir heute in der Mitte so gut wie niemanden mehr, und wir haben oben wenige Reiche, die sozusagen unverdient reich sind und unten sehr viele Arme, die unverschuldet arm sind. Das war in den 70er Jahren deutlich anders, als man versucht hat, westliche europäische Gesellschaften nach dem Prinzip der Chancengleichheit zu orientieren und wo zumindest die Hoffnung bestand, dass auch die anderen Klassen Zugang zu diesem Prinzip haben und dass diese Gesellschaften in einem Verhältnis zur Leistung auch Erfolge bieten können. Damit komme ich zurück zu meinem Lieblingsphilosophen Epikur, denn diese neuen Probleme haben interessanterweise sehr alte Schlüssel, die zu ihrer Analyse und Aufschlüsselung beitragen können. Epikur hat einen davon geliefert. Epikur schreibt einmal, die Mäßigung ist eine gute Sache. Sie wissen, Aristoteles hat die Mäßigung als eine der wichtigsten Tugenden beschrieben. Epikur stimmt ihm da durchaus zu und sagt, ja, man soll sich durchaus mäßigen, das ist gut, aber wenn man das schon macht, dann muss man das bitte auf maßvolle Weise tun. Weil sonst landet man ja wieder in einem Exzess, ne? Sonst mäßigt man sich ja maßlos. Und hier haben wir sozusagen eine sehr interessante logische Struktur in diesem Argument und das wäre eine weitere Definition von Stress. Wir haben hier die Struktur, dass es zu einem Widerspruch kommt zwischen dem Inhalt und der Form einer Betätigung. Also wir wollen maßvoll sein im Inhalt nach, aber wir tun das auf maßlose Weise, also in einer Form, die dem Inhalt widerspricht. Und genau dann schlägt eine Sache in ihr Gegenteil um. Genau dann gibt es eben keinen Unterschied mehr zwischen Mäßigung und Exzess, so wie es im anderen Stress keinen Unterschied zwischen Arbeit und Nichtarbeit gibt. Und dann hat das die Folge, dass wir immer genau das verlieren, was wir eigentlich erreichen wollten. Wenn wir uns also maßlos mäßigen, dann opfern wir natürlich alles der Mäßigung, aber dann erreichen wir nicht einmal die Mäßigung, sondern dann opfern wir auch noch die Mäßigung selbst. Und das gilt auch für andere Dinge, denen wir im Moment alles opfern. Also wenn wir zum Beispiel alles der Effizienz opfern, dann opfern wir nicht nur alles andere, sondern letztlich auch die Effizienz selber. Das hat zur Folge, dass in unserer Gesellschaft zum Beispiel die Produkte nicht mehr besser werden, dass die Arbeit nicht weniger wird, dass die Arbeitsplätze nicht mehr werden, dass die Kaufkraft der Konsumenten nicht wächst, dass das Wachstum der Wirtschaft keine neuen Arbeitsplätze mehr produziert, dass aber auch das Nichtwachstum der Wirtschaft die Umwelt in einem erhöhten Maß belastet. Das alles ist eine Folge eines Effizienzfiebers, das auch die Effizienz gekostet hat. Dasselbe gilt auch zum Beispiel für die Gesundheit. Auch da kann dieser Widerspruch zwischen Inhalt und Form dazu führen, dass wir genau das, was wir erreichen wollten, verlieren. Wenn wir alles der Gesundheit opfern, also Lebensfreude, Ausschweifung, sonst irgendwas, dann opfern wir letztlich auch die Gesundheit selbst. Die Mediziner unter Ihnen wissen das, es gibt ja ein neues Krankheitsbild, die sogenannte Orthorexie. Das ist eine Mangelerscheinung, die dann auftritt, wenn sich Menschen nur noch ausschließlich gesund ernähren. Dasselbe kann man aber auch über das Glück sagen. Auch wenn wir alles opfern, um das Glück zu erreichen, dann opfern wir nicht nur alles andere, sondern auch noch das Glück selbst. Das ist eigentlich die Pointe von Epikur. Und das ist ein wichtiger Punkt für mich in diesem Symposium zu betonen, weil wir es heute beim Stress unter anderem auch mit einem neuen Phänomen zu tun haben, nämlich dem, was man als Glücksstress bezeichnen kann. Die Philosophin Svenja Flasspöhler hat das in ihrem Buch Wir Genussarbeiter vor einigen Jahren sehr gut dargestellt und es gibt jetzt ein neues Buch von Peter Plöger, das heißt eben Glücksstress und beide haben, glaube ich, den Finger auf eine sehr interessante und sehr aktuelle Wunde gelegt. Das war vor einigen Jahren noch ganz anders. Ich habe 2002 in meinem Buch Die Illusionen der Anderen die Glücksfrage aufgeworfen und das war damals ein Thema, über das niemand in der Philosophie nachgedacht hat. Das kann man sich heute kaum mehr vorstellen. Aber damals ist mir aufgefallen, dass die Philosophie seit langem eine ihrer zentralen Fragen, nämlich die Frage nach dem Glück, völlig aus den Augen verloren hatte und dass es eigentlich fast nur geniale Außenseiter waren, wie Sigmund Freud oder Ludwig Marcuse, die im 20. Jahrhundert diese Frage nach dem Glück gestellt hatten. Kurz nachdem ich das geschrieben hatte, 2002, ist aber eine Art Dammbruch passiert. Und wie Sie alle wissen, sind wir in den letzten 10 Jahren überflutet worden mit Glücksratgebern von Philosophen. Alle haben sich nur noch die Frage nach dem Glück gestellt und jeder hat versucht, den anderen zu überbieten mit Ratschlägen. Hier die Natur, dort die Kunst, hier die Gymnastik, dort, ich weiß nicht, die asiatische Weisheitslehre. Heute, wenn Leute glücklich sein wollen, finden sie ein überbordendes Angebot von Ratgeberliteratur vor. Und das führt dazu, dass Leute auch dort, wo sie sich mal ein bisschen erholen möchten, plötzlich ungeheuer gestresst sind. Also wenn sie jetzt mal ein bisschen schwimmen wollen, dann reicht es nicht mehr, dass sie an den nächsten See mit dem Fahrrad fahren und eine Runde schwimmen, sondern dann muss es schon ein fernes Inselparadies sein, damit sie sich von dem fürchterlichen Job, den sie haben, auch wirklich massiv erholen können. Und wenn Sie vielleicht nur mal ein Nickerchen machen wollen, dann darf das nicht einfach nur ein Schlaf sein, sondern dann muss das schon ein Powernap sein. Und wenn Sie ein bisschen Sport machen wollen, dann genügt es vielleicht nicht, dass Sie einen Tennisball ein bisschen übers Netz schlagen, sondern dann muss das schon eine Extremsportart sein, so irgendwas wie Rafting oder Bungee-Jumping oder irgendwas, wo man sich mindestens das Genick brechen kann, weil ja auch die Berufe so riskant sind, von denen man sich da erholen muss. Und das gilt vielleicht sozusagen, zumindest als Gefahr möchte ich das anmerken, auch für manches, was wir hier manchmal gutmeinend vorschlagen, da nehme ich mich selber nicht aus, aber sozusagen, wenn es nicht mehr genügt, dass man einfach wandern geht, sondern gleich achtsamkeitswandern muss, dann ist man vielleicht auch gleich ganz verkrampft in den Wanderschuhen und weiß nicht, ob man da noch so unbedarft auf die nächste Fichte gucken darf, wie man das sonst gemacht hätte. Man könnte also sagen, nachdem sich Menschen sozusagen im 20. Jahrhundert sehr lange mit allem Möglichen geplagt hatten und dabei auf das Glück vergessen haben, haben sie dann angefangen umzudenken und haben nun angefangen, sich mit dem Glück zu plagen. Und da haben wir wieder so einen Widerspruch zwischen Form und Inhalt, den Bertolt Brecht in seiner Drei-Groschen-Oper ganz schön auf den Punkt gebracht hat, wo er geschrieben hat, alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Also man plagt sich oder man rennt. Das heißt aber, die Menschen ordnen sich selbst dem Glück unter. Und das ist genau dieser Sache völlig unangemessen. Weil es ist ja eigentlich ganz klar, das Glück ist ja für die Menschen da und nicht die Menschen für das Glück. Und deshalb werden die Menschen das Glück nicht erreichen, wenn sie ihm hinterherrennen, sondern das Glück rennt dann hinter ihnen her, weil es will ja für die Menschen da sein und nicht umgekehrt. Das heißt, mit Epikur könnten wir sagen, wenn wir alles dem Glück opfern, dann opfern wir auch das Glück. Und das ist ein Weg, der zu einem Verbündeten führt, den Epikur im 20. Jahrhundert hatte, nämlich den französischen Philosophen, Künstler, Schriftsteller und Kulturanthropologen Georges Bataille, der in den 30er Jahren dieses Jahrhunderts nachgedacht hat über das, was er Souveränität genannt hat. Souveränität ist nichts anderes als das, was ich gerade in Bezug auf Epikur versucht habe zu beschreiben. Nicht wir sind für das Glück da, sondern das Glück ist für uns da. Wir sind die Herren und das Glück ist unser Diener, nicht umgekehrt. Das ist Souveränität. Bataille formuliert das einmal so, er sagt, wir essen, um zu leben, aber wir leben nicht, um zu essen. Also wir brauchen bestimmte Dinge zur Erhaltung des Lebens, aber wir sind noch was anderes, wir sind auch die Herren dieses Lebens und sind nicht nur die Diener dieses Lebens, die ununterbrochen nur diese Erhaltung des Lebens im Blick haben müssen. Man könnte dem folgend daraus eine weitere Definition von Stress entwickeln. Man könnte sagen, Stress herrscht dann, wenn wir nicht souverän sein können. Damit komme ich zu meinem letzten Punkt. Ich glaube, es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass Menschen durchaus über eine Reihe von Verfahren und Kulturtechniken verfügen, die ihnen Souveränität verschaffen können. Wir müssen aber auch kritisch anmerken, dass es genau diese Verfahren sind, die in der derzeitigen Kultur, zum Beispiel unter der Verabsolutierung von Gesundheit oder Glück, in Verruf geraten und die am meisten verfemt werden. Ich möchte diese Gesamtheit von Kulturtechniken mit dem Begriff der Riten der Unterbrechung bezeichnen. Dieser Begriff, der Ihnen vielleicht ein bisschen fremdartig vorkommen mag, stützt sich auf eine Entdeckung des Anthropologen Arnold van Gennep, ein niederländischer Anthropologe, der 1909 sein Buch geschrieben hat, die Riten des Übergangs, Rite de Passage. Das ist sozusagen ein Klassiker der Kulturwissenschaft, der eine kluge Beobachtung zum Ausgangspunkt nimmt. Er sagt, immer dann, wenn Menschen von einem Zustand in einen anderen übergehen, von einem Lebensalter in ein anderes, dann wird das in allen Kulturen mit einer bestimmten Feierlichkeit oder mit einem bestimmten Ritual begleitet. Und das können wir auch in unserer Kultur, zumindest in Spuren, noch erkennen. Also wenn Leute zum Beispiel vom Single-Dasein ins Paarleben übergehen, gibt es irgendwelche Übergangsriten der Heirat oder irgendwelche andere, die sozusagen diesen Unterschied der beiden Lebensepochen symbolisieren. Oder wenn jemand neu in einer Firma ist, dann sagt man nicht einfach nur, da ist Ihr Arbeitsplatz und bitte fangen Sie möglichst schnell an, sondern es gehört sich eigentlich, dass man da irgendwie alle zusammenruft, den neuen Mitarbeiter vorstellt, noch ein Glas Sekt trinkt und irgendwie einen Toast ausbringt oder irgendein minimales Ritual durchführt, das diesen Übergang vom Außenseitertum zum Insidertum in der Firma zur Darstellung bringt. Wenn man das nämlich nicht macht, dann passiert etwas, das sich, glaube ich, so beschreiben lässt, dann treten das Wissen und die Vorstellung auseinander. Also dann weiß man zwar, man ist jetzt da, aber man kann sich es irgendwie nicht so ganz vorstellen. So wie man manchmal auch, wenn man irgendwie eine weite Reise gemacht hat, man kommt aus New York zurück und sitzt jetzt wieder in der eigenen Wohnung, man weiß, ich bin da, aber so richtig vorstellen kann man sich es eigentlich noch nicht. Und da muss man eigentlich ein bisschen etwas machen, um sich das selber vorstellbar zu machen. Und das ist eigentlich auch einer der Gründe, die sozusagen methodisch, glaube ich, die Stressforschung immer geplagt haben, weil ein Methodenproblem der Stressforschung ja darin besteht, wie kommt man sozusagen von Vorstellungen zu körperlichen Symptomen. Hier kann die Philosophie vielleicht einen Hinweis geben. Die Klassiker der Philosophie haben Vorstellung und Einbildung nicht nur als etwas Ideelles und Gedankliches begriffen, sondern immer auch als etwas Körperliches. Und darum haben Epikur und seine Kollegen immer auch sehr stark auf körperliche Verfahren zugegriffen. Der Stoiker Epiktet zum Beispiel hatte mal sozusagen einen philosophischen Patienten, der hat fürchterlich darunter gelitten, dass er nie im Zirkus im VIP-Bereich sitzen konnte, wie wir heute sagen würden. Also da gab es im Zirkus Maximus offenbar so eine VIP-Lounge und der war zwar ein hoch angesehener Bürger, musste aber immer mit den anderen sitzen und durfte nie da bei der Prominenz sitzen und das hat ihn fürchterlich geärgert. Und da hat der Philosoph Epiktet gesagt, na komm, ich nehme dich bei der Hand und jetzt gehen wir in den Zirkus. Es war 11 Uhr Vormittag, da war kein Mensch. Und dann hat er gesagt, so und jetzt setz dich da bitte auf den Ehrenplatz. Siehst, ja, na, da hast du es jetzt und bist jetzt glücklicher. Und das war sozusagen etwas, was man ihm nicht einfach erzählen konnte. Das musste man körperlich sozusagen ihm zur Darstellung bringen. Und dadurch ist diese Einbildung bewältigbar geworden. Das ist etwas ganz Ähnliches, wie es im 20. Jahrhundert durch die Verfahren zum Beispiel des Psychodramas auch wiederentdeckt wurde. Also wenn jemand so ein Problem hat wie, ich wollte immer mal meinen Stiefvater, der mich immer verprügelt hat, auch verprügeln, aber leider ist er zu früh gestorben, bevor ich stark genug war. Wenn einer so ein Problem hat, dann sagt der Psychotherapeut, na gut, also bitte Herr B, kommen, spielen Sie jetzt den Stiefvater und Sie, da haben Sie eine Schaumstoffwurst und jetzt prügeln Sie den so fest Sie können. Und nur dann sozusagen kann man das Wissen und die Vorstellung auf diesem körperlichen Darstellungsweg wieder in Einklang bringen. Der weiß natürlich alles und es hilft ihm überhaupt nichts, wenn man sagt, ja, jetzt sind Sie stärker als der Stiefvater und Sie wären auch nicht glücklicher, wenn Sie den verprügelt hätten. Das kann man ihm alles sagen, aber es nützt nichts. Aber in dem Moment, wo er das dann machen darf, spürt er das und so kommen sein Wissen und seine Vorstellung in Einklang. Das ist, glaube ich, sehr wichtig, auch bei den Tätigkeiten, die wir so im Alltag machen. Und darum würde ich vorschlagen, den Begriff der Übergangsriten von Van Gennep zu erweitern und zu sagen, nicht nur dann, wenn wir von einer Sache zur anderen übergehen, brauchen wir so ein kleines Ritual, ein Glas Sekt trinken oder ein Lied singen oder sowas, sondern wir brauchen das auch, wenn wir eine Tätigkeit machen, nach einer gewissen Zeit, um sie dann wieder fortsetzen zu können. Das ist eigentlich das, was so in ganz kleinen Dimensionen passiert, wenn Kollegen sagen, pass auf, jetzt gehen wir mal auf einen Café und reden nicht über die Arbeit. Und die gehen eine Viertelstunde auf einen Café und reden über irgendwas anderes. Und plötzlich sind sie sehr viel fähiger, sich wieder der Arbeit zu stellen, haben Überblick gewonnen, haben Abstand gewonnen, der es ihnen erlaubt, wieder halbwegs gut zu arbeiten. Oder wenn Kollegen sagen, wir gehen jetzt nach der Arbeit auf ein Bier und da reden wir auch über was anderes. Das könnte man also alles als die kleinen Riten der Unterbrechung bezeichnen. Und ich glaube, man kann sagen, dass es genau diese Riten der Unterbrechung sind, mit denen Menschen sich sowas wie Souveränität verschaffen, wo sie sich beweisen, auch auf der Ebene der Vorstellung und nicht nur des Wissens, dass sie nicht nur leben, um zu arbeiten, sondern dass das Leben auch noch etwas anderes ist und dass sie eigentlich die Herren ihres Lebens sind und nicht nur die Sklaven ihrer Lebenserhaltung. Nun muss man hier aber noch einen Punkt anfügen, der auch die ganze Frage des Genusses bei Epikur beleuchtet. Genuss ist alles andere als einfach. Und der Genuss, der in den Riten der Unterbrechung verschafft wird, ist keineswegs leicht zu verschaffen. Georges Bataille hat das in den 30er Jahren sehr gut erkannt und hat gesagt, diese kleinen Unterbrechungsriten, die könnte man auch als das Heilige im Alltagsleben bezeichnen. Das sagen sogar Leute manchmal, die sagen, unser Kaffee, den wir um 5 Uhr nachmittags immer trinken in diesem Betrieb, der ist uns heilig, also über den lassen wir nichts kommen. Also selbst wenn der Sturm das Dach wegreißt, wir trinken unseren 5 Uhr Kaffee. Das Heilige aber ist, wie Sigmund Freud sehr gut erkannt hat, immer ambivalent. Darum heißt das Wort Tabu zum Beispiel sowohl erhaben als auch unrein. Und in den meisten europäischen Sprachen haben wir auch diese Doppelbezeichnungen. Es gibt nicht nur das gute Heilige, das Holy, sondern es gibt auch immer diese schmutzige, bedrohliche Heilige, das Sacred, das irgendwelche Dämonen oder Magien oder solche Dinge zu sein scheinen. Und das ist beim alltäglichen Heiligen, so harmlos es auch scheinen mag, wenn wir Kaffee trinken oder Bier trinken oder spazieren gehen, genauso. Das alltägliche Heilige ist immer rund um eine ungute Sache gebaut. Und das spüren wir instinktiv auch sehr gut, wenn wir zum Beispiel mit einem Erwachsenen Geburtstag feiern. Wir können da nicht sagen, du pass auf, ich habe jetzt gehört, das ist gesünder, wenn man Fruchtsaft trinkt, als wenn man Alkohol trinkt. Jetzt feiern wir deinen Geburtstag mit Fruchtsaft. Das kann man gegenüber einem Erwachsenen nicht machen. Es muss das Geburtstagsfest rund um etwas Bestimmtes, Ungutes gebaut sein. Da muss Alkohol dabei sein, da muss auch ein Moment von Verschwendung dabei sein. Da kann man nicht sagen, du, der Wein hat jetzt aber 20 Euro gekostet, bitte trink jetzt nicht noch ein Achtel oder so. Sondern da muss, wie Bataille sagt, der Champagner so fließen, als ob er endlos fließen könnte. Und dann tanzen wir vielleicht so, als ob es kein Morgen gäbe und so weiter. Das kann man natürlich nicht jeden Tag machen, das ist ganz klar. Und das ist auch der Grund, weshalb wir uns eigentlich immer ein bisschen scheuen vor diesen Dingen und weshalb uns Genuss eigentlich zunächst nicht nahe liegt. Menschen tun eigentlich sehr viel, um vor dem zu flüchten, mit Gründen, die besser oder schlechter sind. Weil das ungesund ist oder weil das eklig ist. Der ganze Sex kommt den meisten heute ja nur noch eklig vor. Und so weiter. Aber auch die harmlosesten Sachen, zum Beispiel spazieren gehen, stellen eine gewisse Bedrohung der psychischen Ökonomie dar, weil da müssen sie auch bereit sein, Zeit zu verschwenden. Sie können nicht sagen, so, jetzt gehe ich bis um 11.15 Uhr spazieren. Also wenn sie spazieren gehen müssen, dann müssen sie sich Zeit nehmen und die muss sozusagen auch im Überfluss da sein. Und das ist etwas, wovon wir oft zurückschrecken und was wir nur dann meistens bewältigen können, wenn wir es in Gesellschaft tun. Die Geselligkeit erlaubt uns besser, mit diesem Unguten des alltäglichen Heiligen umzugehen und es zu zelebrieren. Und dann sagen wir, komm, jetzt seien wir keine Spaßverderber, jetzt stoßen wir an und jetzt trinken wir mal gemeinsam. Wenn so ein Imperativ kommt, dann sind wir in der Lage zu trinken und dann können wir den Alkohol auch genießen und sagen, das ist eigentlich großartig, das ist wirklich das, wofür es sich zu leben lohnt. Das ist aber eine Verwandlungsleistung, die wir diesem Unguten gegenüber erbringen müssen. Sonst denken wir vielleicht lieber gar nicht an das Glas Wein. Das, und damit komme ich zu meinem Schluss, ist Souveränität. Wenn Menschen also sich selber durch eine kleine Handlung beweisen, dass sie in der Lage sind, aus etwas Ungutem etwas Großartiges zu machen. Das steht allerdings sehr oft im Widerspruch zum Beispiel auch zu Gesundheitsimperativen. Der Alkohol ist ungesund, das Rauchen ist auch ungesund, beim Sex kann man sich auch alle möglichen Infektionen holen. Souveränität heißt auch, auf diese Dinge mal zu pfeifen. Und das ist nicht immer einfach, aber es ist notwendig, damit wir nicht nur dem Leben und seiner Erhaltung dienen. So, glaube ich, kann man auch sehr gut verstehen das wunderschöne Beispiel von dem Manager, der 85% seiner Arbeit, oder es war ein Mediziner, 85% seines Lebens nur der Arbeit gewidmet hat und 15% seiner Familie, und er selber ist überhaupt nicht vorgekommen. Er hat nur ab und zu heimlich geraucht, und nach einer Weile ging es ihm aber plötzlich besser, und der Grund war, dass er gesagt hat, ich habe jetzt zum ersten Mal vor meiner Frau eine Zigarette geraucht, vor der ich das immer versteckt habe. Also das muss man ja eigentlich erklären. Da steckt ein Paradoxon drinnen, und ich glaube, man kann es vielleicht parteifolgend so erklären. Man kann sagen, der Mann hatte begriffen, dass das nicht nur ein Laster ist, wenn er raucht, sondern dass das eigentlich auch ein Ritual ist, ein alltägliches Heiliges, das ihm gut tut und das er mit vollem Bewusstsein und Stolz machen kann. Das ist eine Transformationsleistung, wo er etwas Ungutes in etwas Großartiges verwandelt und wo er sich selbst beweisen kann, dass er nicht nur der Erhaltung seines Lebens dient. Man kann also sagen, etwas Ungesundes ist manchmal sehr notwendig, um gesund zu sein. Denn es erlaubt uns, Stress zu vermeiden, es trennt die Arbeit von der Nichtarbeit und es trennt das bloße Leben erhalten vom wirklichen Leben, das sich lohnt. Es zeigt uns nicht nur auf der Ebene des Wissens, sondern auch auf der Ebene der Vorstellung ganz deutlich, dass wir nicht nur auf der Welt sind, um zu arbeiten, und schon gar nicht, dass wir auf der Welt sind, um schlechter zu arbeiten, als wir es können. Ich danke Ihnen.
Ein bisschen schmutzig darf es also schon sein, unser Leben, meint der Philosoph Robert Faller, der uns erklärte, was Stress ist und was wir dagegen tun können. Ich habe was gelernt, kleine Pausen setzen, Mini-Rituale, die meine Arbeit am Hörsaal auch mal unterbrechen. Die tun mir also gut. Ich übertreibe das jetzt mal. Bis morgen, Pause für 24 Stunden. Dann komme ich wieder mit Stress. Und wir kämpfen dann wieder zusammen gegen dieses verdammte Phänomen unserer Zeit an. Bis dann, geht jetzt erstmal auf einen Kaffee oder auf ein Bier.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.